Vielen Dank an euch. Das war sehr eindrücklich. Wow. Gut, dass du heute am Tier bist. Weißt du was? Eigentlich ist dieses Theaterstück alles, was du wissen musst. Eigentlich ist das die gute Nachricht. Mehr brauchst du eigentlich nicht zu wissen. Ich glaube, wir lernen in diesem Theater eine der wichtigsten Wesenszüge von Gott kennen. Seine Liebe. Gott selbst ist die Liebe, sagt die Bibel. Er erschuf uns. Er erschuf diese Welt. Und er will eine Beziehung zu uns haben. Und er will uns retten. Er sehnt sich nach dir und mir. Jeden Tag. Er gibt alles, um zu dir zu kommen. Und am Ende sogar seinen eigenen Sohn. Damit wir geheiligt werden und zu ihm gehören dürfen. Es geht so weit, dass er sagt, wenn ihr zu mir gehört, dann dürft ihr euch meine Kinder nennen. Dieser heilige Gott heiligt uns. Das ist die gute Nachricht. Das ist das Evangelium. Gott hat sich für dich und mich entschieden. Wir gehören zu Gott. Gott ist die Liebe, durch und durch heilig. Aber was genau bedeutet das eigentlich? Was meint eigentlich dieses heilig? Du hast es mitbekommen. Wir sind in dieser Reihe oft gesungen, aber alles verstanden, wo wir Begriffe und Worten aus Lobpreisliedern mal so ein bisschen auf den Zahn fühlen. Wo wir denken, ja, das hören wir hier und singen wir auch gerne mit. Aber was genau bedeutet das eigentlich? Und du wirst feststellen, heilig ist ein mächtiges Wort. Ist ein Wort, was Kraft hat, was verändert. Und bevor wir uns mit diesem Begriff heilig und der Heiligkeit Gottes widmen, sei gesagt, Gott ist ganz sicher anders, als du denkst. Er ist größer, er ist mächtiger, heiliger und liebevoller, als wir uns das jemals vorstellen können. Und ich glaube, so eine Predigt über heilig wird nicht im Ansatz gerecht, wie Gott eigentlich ist. Es ist immer nur ein kleiner Teil auf eine unendlich große Fläche. Und nach dieser Predigt wirst du vielleicht etwas mehr über heilig wissen und darüber nachdenken, aber es ist nie Gott. Es ist nur ein Fitzel, eine Stecknadel im Universum von der Größe Gottes. Er ist unfassbar für uns. Und dennoch möchte ich mit euch mal schauen, wie heilig eigentlich Gott ist, was das bedeutet für uns. Heilig ist ein altes Wort. Benutzt du es? Benutzt du das Wort heilig? Gibt es jemanden, der heilig benutzt? Also zum Beispiel auch in heilige Scheiße. Gibt es jemanden, der sowas benutzt? Also ich benutze heilig. Ja, so ein paar. Ne? In der ersten Reihe meldet man sich immer, weil man Angst hat, sonst aufgerufen zu werden. Genau, also heilig, ne, ist irgendwie in unserem Wortschatz drin. Manchmal sagen wir ja, mir ist etwas heilig. Zum Beispiel mein Feierabend ist mir heilig. Und wehe, du rufst mich da an. Oder meine Spielekonsole ist mir heilig. Oder meine Familie ist mir heilig. Und ich glaube, heilig benutzen wir dann, wenn etwas indiskutabel ist. Wenn du klar machen willst, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Das ist mir heilig. Nichts kommt daran vorbei. Heilig ist auch ein Wort, was zur Bibel passt, finde ich. Nicht umsonst heißt die Bibel ja auch die Heilige Schrift. Ein Buch, was irgendwie ein bisschen anders ist als die Bücher, die du sonst bei dir im Regal stehen hast. Die etwas anders ist als dein Taschenbuch. Es ist ein besonderes Buch, ein heiliges Buch. Es gibt die heiligen Menschen. Es gibt Menschen, die heilig gesprochen werden, weil sie ein Wunder erlebt haben oder weil sie etwas Weltveränderndes getan haben. Nachhaltig die Weltgeschichte verändert haben. Und Heiligenschein und Scheinheiligkeit benutzen wir häufig so als abwertende Wörter. Du bist scheinheilig. Also etwas ist nicht, wie es zu sein scheint. Aber für was steht denn jetzt dieses heilig und woher kommt es eigentlich? Das Wort heilig meint in der Bibel in der Regel Folgendes. Es heißt abgesondert sein oder etwas für sich zur Seite stellen. Abgesondert sein oder es steht etwas zur Seite. Und das erste Mal heilig lesen wir in der Bibel ganz am Anfang, im ersten Buch Mose, Kapitel 2, und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an demselben ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte. Gott heiligte den siebten Tag. Also er stellt den siebten Tag den anderen Tagen so ein bisschen beiseite. Irgendwas läuft da anders. Und er sagt, es ist ein Tag zum Ausruhen. Neben 6 Arbeitstagen hast du einen Tag zum Ausruhen, zur Ruhe kommen, um mir zu begegnen. Ein Tag, der zur Seite gestellt ist. Und in der Tradition des Judentums gibt es das Heiligtum, das Innerste des Tempels, das Allerheiligste. Und das durfte nur ein besonderer Hohepriester einmal im Jahr betreten. So ein heiliger Ort war das. Wenn du mehr darüber erfahren willst, kann ich dir sehr empfehlen von Guido, dem Podcast von unserer Kirche. Und zwar predigt er oder hat am 26. November letzten Jahres über das Heiligtum gepredigt. Das Heiligtum war herausgerufen. Es war zwar im Tempel, immer noch im selben Raum, aber so besonders, dass es abgesondert stand. So besonders, dass du nicht einfach so hineingestolpert bist, sondern nur ein Mann durfte einmal im Jahr dort hinein. So besonders war es. Und weißt du, was dort stand in diesem Heiligtum? Habt ihr eine Idee, was steht in diesem Heiligtum? Die Bundeslade, ja Mann, geil, das gibt 1000 Gummipunkte. Ja. Es steht die Bundeslade. Hast du schon mal von der Bundeslade gehört? Ich habe das erste Mal die Bundeslade gesehen, als ich Indiana Jones geguckt habe. Und empfehle ich dir sehr, da ist es eine sehr realistische Abbildung der Bundeslade. Ich hoffe, Guido ist immer noch, ne? Ja, ja, genau, ungefähr. Ja, also kann ich dir sehr empfehlen, so sieht das Ding aus. Ist wie so eine Kiste mit 2 Cherubinen, das sind so Engel, die ihre Flügel so nach vorne strecken, alles mit Gold überzogen, alles schick und schön. Und in dieser Bundeslade, weißt du, was da drin ist? Die 10 Gebote, ja, boah, super cool. Da drin sind die 10 Gebote. Also diese Steintafeln, die Mose am Berg Sinai von Gott bekommen hat, die 10 Gebote des Volkes. Etwas echt Heiliges. Vielleicht würden wir heute sagen, ein epischer Gegenstand. Es war ein Kultgegenstand. Ein Gegenstand ist heilig. Oder heilige Orte wie der Ort Bethel von Jakob. An diesem Ort hatte Jakob eine Gottesoffenbarung und er weihte den Platz, er heiligte ihn und nannte ihn Bethel, Haus Gottes. Ein Ort, wenn du seine Geschichte nicht kennen würdest, übersehen könntest. Aber für Jakob ist dieser kleine Fleck Wiese der wichtigste Ort in seinem Leben geworden. Hier habe ich Gott erlebt, hier hatte ich eine Gottesoffenbarung. Und ich rufe diesen Ort heraus aus der Masse an Orten, die ich auch kenne. Wir würden an diesem Ort einfach vorbeigehen und uns nichts dabei denken, aber für Jakob ist es ein heiliger Ort, ein Ort, der Geschichte hat. Und wenn wir über den Wesenszug Heiligkeit nachdenken, dann glaube ich, zeigt er sich in verschiedenen Charaktereigenschaften Gottes. Ein König zum Beispiel hat eine bestimmte Pracht, eine Schönheit, eine Aura, die ihn umgibt von Macht und ja irgendwie Stärke. Aber dieser König ist nicht heilig. Seine Pracht ist vom Grundsatz her nicht prächtiger als die Pracht eines anderen Königs. Vielleicht hat der mehr Glitzer, mehr Gold, einen größeren Wagen, ein tolleres Schloss. Aber er ist und bleibt ein König und nicht heiliger. Aber Gottes Pracht und Herrlichkeit, Gottes Schönheit ist eben etwas Besonderes. Etwas, was sich von unserem irdischen Maßstäben total unterscheidet. Und so ist es auch mit seiner Barmherzigkeit, Liebe, Gerechtigkeit, auch so Charaktereigenschaften Gottes, über die es mal lohnt nachzudenken. Sie unterscheiden sich von unseren Maßstäben an Barmherzigkeit, Liebe und Gerechtigkeit. Es ist etwas Besonderes, etwas Herausgerufenes. Über Gott lesen wir beim Propheten Jesaja, und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Und wenn die Engel ausrufen, heilig, 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 dann deshalb, weil Gott in allen Eigenschaften seines Wesens etwas Besonderes ist. Du merkst hier diese dreifache Wiederholung von heilig. Da würdest du denken, ey, reicht nicht einmal, ich habe es kapiert, aber dreimal. Dreimal, wie wichtig es ist, etwas Besonderes. Seine Gerechtigkeit ist etwas Besonderes. Seine Reinheit, seine Majestät, seine Gnade, seine Liebe, alles ist besonders und nicht mit irdischen Maßstäben messbar. viel höher, als wir uns das jemals vorstellen könnten. Aber Heiligkeit, das bedeutet auch, abgesondert zu sein. Nicht nur von unseren Maßstäben und Wertvorstellungen, sondern auch von Sünde. Sünde ist ein altes Wort. Ich benutze es äußerst ungern, weil es irgendwie deprimierend ist. Sünde klingt immer so nach, wenn das kommt, dann muss ich mich schlecht fühlen. Sünde ist ein altes Wort. Und dieses Wort hat es ganz schön in sich. Wenn du denkst, ja, ein kleines Stückchen Schokolade kann schon keine Sünde sein, dann verniedlichen wir das total. Es lässt sich nicht beiseite wischen und trotzdem ist Sünde eine der elementarsten Erfahrungen, die wir in unserem Leben machen. Sünde definiert die Bibel mit der Beschreibung das Ziel verfehlen. Und das Ziel ist in diesem Fall Gottes Maßstab, den Gott festgelegt hat, den wir verfehlen. Und Sünde ist ungerecht. Sie wirkt dem Willen Gottes entgegen. Und aus Sünde entstehen schlechte Dinge. Sünde schadet dem Menschen selbst und anderen Menschen. Und Sünde wirkt, wenn sie Gottes Ziel verfehlt, immer zerstörerisch. Du hast eben dieses eindrückliche Theaterstück gesehen. Von der Beziehung zwischen Gott und seinem Menschen. Und dann das, was Menschen davon abhält, zu Gott zu kommen. Maßstäbe dieser Welt, die uns vorgaukeln, hey, folge mir nach. Du brauchst Gott nicht. Hier ist es viel, viel besser. Und du hast gesehen, dass hier vorne das Mädchen enttäuscht davon war. Dass das, was ihr am Anfang Befriedigung geschaffen hat, am Ende gar nicht mehr da war. Dass sie verletzt wurde. Dass sie sich verletzt hat, dass andere sie verletzt haben. Hier wirkte etwas Zerstörerisches. Und in dieser Sünde zeigt sich der unvollkommene Zustand, den wir Menschen nun mal haben. Wir Menschen sind fehlerfähige Wesen. Wir machen Fehler. Das gehört zum Menschsein irgendwie dazu. Aber Sünde bewirkt auch diese Trennung zwischen mir und Gott. Nur wenn wir sagen, Gott ist heilig, dann ist Gott nicht auf einer Stufe mit der Sünde, schon gar nicht auf einer Stufe mit mir, sondern er ist abgesondert von dieser Sünde. Du kannst beides nicht nebeneinander stehen lassen. Johannes schreibt dazu im ersten Johannesbrief: Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist. Gott ist Licht. Du könntest sie auch heilig einsetzen. Gott ist heilig. Und gar keine Finsternis, gar keine Dunkelheit, gar keine Sünde in ihm ist. Sünde ist keine Nebensache bei Gott. Und die Kreuzigung seines Sohnes Jesus zeigt, was Gott alles tut, damit wir zu ihm gehören dürfen, dass wir nicht abgesondert von Gott sind und in dieser Sünde leben müssen. Wir dürfen zu ihm gehören, durch seinen Sohn Jesus. Wir können nur ganz wenig von dem verstehen, was Gott dort getan hat, was Jesus durchlitten hat, was da los war. Aber so schwer wiegt diese Dunkelheit, diese Sünde in Gottes Augen, dass er sie nicht neben seiner Heiligkeit stehen lassen kann. Gottes Heiligkeit kennt keine Kompromisse. Er schickt seinen eigenen Sohn in den Tod, damit wir zu Gott kommen dürfen und diese Sünde nicht mehr zwischen uns und ihm steht. Und wir alle verfehlen unser Ziel, wir alle sündigen. Bewusst, unbewusst tun wir das. Aber die große Frage ist ja, wie gehen wir damit um, oder? Wenn wir wissen, Gott ist heilig und wir wollen zu Gott gehören und wir wollen zu Gott kommen, wie gehen wir dann mit dieser Zielverfehlung, mit dieser Sünde in unserem Leben um? Ich denke, der wichtigste Schritt ist, dass wir uns das klar machen. Dass wir klar machen, ja Gott, ich sündige. Ich bin nicht so perfekt. Ich bin nicht so, wie du mich haben willst. Und du siehst es auch. Und trotzdem danke Gott, dass ich zu dir kommen darf. So klein und schwach, wie ich bin, dass ich zu dir kommen darf, dass du wie ein Vater für mich bist, wie ein guter Vater für mich bist und mich aufnimmst. Uns klar machen, wo wir diesem Gottes Anspruch nicht gerecht werden, wo wir sein Ziel verfehlen, die Bibel als Maßstab zu nehmen und dann merken, okay Gott, wo gibt es noch Baustellen in unserem Leben, wo wir dran müssen? Also konkret die Frage, wo lebst du diese Zielverfehlung, wo tust du etwas, das dir und anderen schadet? Wo tust du etwas, das dir und anderen schadet und Wo tust du etwas, was dir und deiner Beziehung zu Gott schadet? Was bringt dich von Gott weg? Ich finde solche Fragen mega schwierig. Ich denke heute Abend drüber nach, aber morgen ist mir schon wieder scheißegal. Weil dann ist der Alltag da, ne? Dann gibt's ganz andere Fragen. Und aus diesem Grund habe ich mir einen Partner gesucht. Einen Rechenschaftspartner. Das ist der unbequemste Mensch in meinem Leben. Wenn der diese Predigt hört, dann weiß er auch warum. Das ist ein Typ, der fragt, wie läuft's denn so mit dir und Gott? Wie ist denn das mit diesem Problem, von dem du mir erzählt hast? Hast schon einen Griff bekommen? Was machst du denn? Und wir treffen uns und schreiben uns und beichten uns gegenseitig das, was in unserem Leben schiefläuft. Da ist jemand, der nachfragt. Das ist sau unbequem. Weißt du, das sind also Dinge, die würde ich gerne geheim halten. Ne? Die würde ich gerne unter den Tisch kehren, unterm Teppich lassen. Das geht niemandem etwas an. Schon gar nicht Gott. Aber er fragt nach. Er bohrt. Und dann erlebe ich eine große Befreiung dort, wo ich ihm sagen kann, hey, weißt du was, damit kämpfe ich. Und weißt du, etwas zu beichten, eine Sünde zu beichten, meinetwegen eine Sucht, die dich von Gott wegzieht, da hängst du immer noch drin. Ich wünsche dir das Wunder, dass Sucht sofort genommen wird, aber wie ich Süchte in meinem Leben erlebt habe, dann dauern sie an. Und dann komme ich mit der gleichen Sache immer und immer wieder zu Gott. Und trotzdem darf ich jedes Mal neu anfangen. Und dafür ist so ein Partner gut, der mir auch Vergebung zusprechen kann. Der mir sagen kann, ich bete für dich, ich stehe für dich vor Gott ein und gemeinsam kämpfen wir. Es ist befreiend, Vergebung zugesprochen zu bekommen. Es gibt noch so ein altes Wort, Buße, umkehren. Etwas in deinem Leben verändern. Andere Taten tun, neu starten. Das, was uns von Gott wegbringt und dort, wo wir bewusst gegen Gottes Maßstäbe verstoßen, das Gott bringen und sagen, das siehst du Gott und ich bitte dich, dass du mir vergeben kannst. Und Gottes Gnade hat immer das letzte Wort in deinem Leben. Das wünsche ich dir, dass du das annehmen kannst, dass diese Sünde nicht das letzte Wort ist, sondern dass Gottes Gnade das letzte Wort ist. Und dahinter dann ein fettes Amen kommt. Und wenn wir gleich gemeinsam Abendmahl feiern, dann ist das auch symbolisch für dich, das vor Gott auszusprechen, was da vielleicht zwischen dir und Gott steht und Gott in seiner Heiligkeit zu begegnen. Du darfst diese Versöhnung, die Gott dir anbietet, ganz persönlich annehmen. Gottes Heiligkeit soll unsere Heiligung bewirken. Im ersten Petrusbrief steht dazu, Kapitel 1, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr heilig in allem Wandel. Denn es steht geschrieben, seid heilig. Und damit meint er uns. Denn ich bin heilig. Gott möchte uns durch den Heiligen Geist umgestalten. Er verändert uns nach und nach. Er möchte, dass wir Nachahmer Jesu werden. Und ich glaube, wenn wir uns dem aussetzen, wenn wir uns Gott aussetzen und sagen, ja Gott, ich möchte diese Heiligkeit von dir erleben. Ich möchte in deinem Licht stehen. Ich glaube, dann sind diese ganzen dunklen Flecken in unserem Leben, die uns von Gott wegbringen, die uns selbst zerstören und andere zerstören, die verschwinden. Sind vielleicht nie ganz weg auf dieser Welt, dafür gibt es den Himmel. Aber sie werden weniger. Und wir werden Jesus ähnlicher. In uns wächst eine tiefe Wertschätzung für Gott. Eine große Ehrfurcht, auch wieder so ein altes Wort. Aber Gott einzuordnen als Schöpfer. Wir werden durch Jesus geheiligt. Das ist schon ziemlich krass, oder? Wir werden durch Jesus geheiligt. Die Sünde wird nicht das letzte Wort haben, sondern Gottes Vergebung, Gottes Gnade. Und als Jesus seine Jünger lehrte, seine Homies lehrte, wie sie beten sollten, da sagte er zu ihnen, betet so, unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, geheiligt werde dein Name. Also herausgenommen aus allen Namen der Welt sei dein Name, denn dein Name steht über allen Namen dieser Welt. Dieser Name sei herausgerufen. Und das ist es, glaube ich, was unser Gebetsleben aufs Erste oder überhaupt kennzeichnen sollte. Wir widmen uns Gottes Wesen und seinem Namen. Und dann mit allem, für was diese Heiligkeit steht. Gottes Liebe, Gerechtigkeit, Majestät, Pracht, Barmherzigkeit. Und uns immer mehr mit Gott beschäftigen und seinem Wesen. Ich habe dir noch 3 Bilder mitgebracht. Ja, der eine ist so ein Typ mit Mikro und Pullover. Und das zweite, genau, kriegen wir hin. Jo, na, guck dich um, das ist eine Kirche. Für manche Menschen ist so eine Kirche ein heiliger Ort. Ganz ehrlich, für mich ist das hier ein heiliger Ort. In so einem Ort bin ich nicht häufig und es ist ein besonderer Ort. Und ich mache dir Mut, diese Heiligkeit in deinem Alltag zu finden. Das heißt, dass du heilige Orte für dich findest. Und die müssen nicht spektakulär groß sein wie diese Kirche hier, sondern das kann ähnlich wie Jakob auf einer Wiese sein. Oder einfach ein Ort sein, wo du sagst, da habe ich Gott erlebt, da hatte ich eine Begegnung mit Gott. Das ist ein heiliger Ort für dich und ich mache dir Mut, diesen Ort wieder aufzusuchen, dort Gott zu begegnen. Das zweite Bild, genau, das könnte vielleicht dieser Ort sein, Gott erleben in der Schöpfung. Gott in der Schöpfung heiligen. Und wenn Heiligkeit abgesondert herausgerufen etwas Besonderes sein, dann könnte das auch sein, dass du dir vielleicht einmal im Monat einen Tag nimmst, wo du sagst, okay, dieser Tag gehört mir und Gott und das ist mein heiliger Tag, den ich für Gott, den Herrn, zur Verfügung stelle. Dort möchte ich ihn bewusst erleben. Dort will ich ihm mal alles vor die Füße schmeißen, was ich vielleicht in meinem Alltag noch nicht ausgesprochen habe. Bereit sein, Gott zu erleben, Gott zu begegnen. Und das dritte Bild, Gott in Menschen begegnen. Gott in Menschen begegnen, Gott in dem Wesen von anderen Menschen begegnen, dir besondere Menschen suchen, wie ähnlich wie ich mein Rechenschaftspartner, die dich auf deiner Reise mit Gott begleiten, die mit dir streiten, mit dir kämpfen, mit dir geben, die ein gutes Wort für dich haben, Motivation für dich haben, die dich wertschätzen. So wie die Omi. Ich wünsche dir, dass du solche Menschen hast in deinem Leben, mit denen du gemeinsam unterwegs sein kannst. Also, heilige Orte finden und aussuchen, Gott an diesen Orten wieder treffen und Menschen um dich herum haben, die dich wertschätzen und die, ja, auch dir Vergebung zusprechen können, denen du dich öffnen kannst. Im 1. Thessalonicher gebe ich dir noch zum Schluss mit, denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligkeit. Denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligkeit. Jesus ähnlicher zu werden und dunkle Flecken in unserem Leben aufzudecken. Wir hören gleich einen Song. Und ich mache dir Mut, einfach mal diese Zeit zu nutzen, während der Song läuft, dass du vielleicht zum allerersten Mal mit Gott sprichst oder wieder nach langer Zeit oder an irgendwas anderes denkst, wie auch immer. Aber dass es vielleicht ein Moment für dich und Gott ist, ein heiliger Moment mit dir und Gott, den du dir vielleicht heute noch nicht genommen hast. Ich wünsche dir eine spannende Begegnung mit diesem heiligen Gott. Dankeschön fürs Zuhören.